Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einem neuen Chip and Charge Zwischenruf hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig Spielerporträts gemacht und ihr hattet uns geschrieben, ihr hattet uns das Feedback gegeben, Mensch, das könntet ihr häufiger machen, und wir haben uns mal gedacht, Mensch, in einer Woche, in der es in der letzten Woche etwas ruhiger gelaufen ist, können wir doch mal wieder so ein Spielerporträt machen. Und wir haben uns heute mal eine Spielerin ausgesucht, die Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben uns für eine Spielerin entschieden, für Lindsay Davenport, die Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, unter anderem, weil sie 3 Grand Slams gewonnen hat, weil sie zwischendurch die Nummer 1 der Weltrangliste war und weil sie, als ich mich vorbereitet habe, habe ich darüber nachgedacht, war sie so ein bisschen der weibliche Leighton Hewitt, so quasi, also Leighton Hewitt war so der Übergang zwischen Pete Sampras und Roger Federer. War Lindsay Davenport so ein bisschen der Übergang zwischen Steffi Grafs Dominanz und dann der neuen Dominanz von Serena Williams in den Nullerjahren?
Gute Frage. Die Frage, die wir wahrscheinlich hier aufwerfen werden über die nächste halbe Stunde oder so, ist jene, hat sie alles erreicht in ihrer Karriere, was sie hätte erreichen können? Oder ist sie das, was in Amerika gerne ein Underachiever genannt wird? Hätte sie also mehr Grand-Slam-Turniere gewinnen müssen bei der Anzahl anderer Turniere, die sie für sich entschieden hat? Sie hat über 50 Turniere gewonnen, aber nur 3 von denen Grand-Slam-Turniere. Und sie hat ziemlich viele Niederlagen in Halbfinals und Finals bei Grand-Slams gehabt, bei denen man sagen kann, oh, hätte vielleicht nicht unbedingt so passieren müssen. Und als ich mir eben die Vorbereitung oder als ich mich dann auch vorbereitet habe und dann eben so ein bisschen über ihre Karriere schaute, da fiel mir eins sehr auf. Und das war so ein bisschen die Siege gegen Top-10-Spielerinnen. Und da merkte ich dann, man kann die Karriere von Lindsay Davenport in 3 Teile unterteilen. Wir haben eine Karriere bis 1997. Da hatte sie 33 von 37 Matches gegen Top-10-Spielerinnen gewonnen. Und warum nehme ich gegen Top-10-Spielerinnen? Weil das natürlich diejenigen sind, die man meistens besiegen muss, um Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Und dann hatte sie eine Phase von 1998 bis 2001. Da gewinnt sie 62 zu 22 Top-10-Matches. Und danach fällt das wieder zurück auf 34 zu 35 für den Rest der Karriere. Und ich glaube, man kann sagen, in diesen 3 Jahren war sie eine der 3-4 besten Spielerinnen der Welt. Und in denen davor war sie eine sehr gute Spielerin, die aber nicht unbedingt eine dominante Spielerin war. Und das hat sie dann vielleicht wirklich mit Leighton Hewitt gemein, einen absoluten Karrierehöhepunkt von 3 bis 4 Jahren und darüber hinaus einfach eine sehr gute Spielerin, die zu den Besten gehört, aber nicht unbedingt die wichtigsten Turniere für sich entscheiden kann.
Die Brückenspielerin war sie vielleicht. Also wie gesagt, sie hat die Brücke geschlagen von einer Dominanz zur nächsten Dominanz und war zwischendurch dann ja auch knapp 100 Wochen sogar auf Platz 1 der Weltrangliste. Wir haben bei den anderen Spielerporträts immer darüber gesprochen, bevor wir uns um die Karriere gekümmert haben, welches war das Spiel, was dir in Erinnerung kommt, wenn du an Lindsay Davenport denkst. Ich habe 2 Matches, wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, 1 Match haben wir beide und es ist das Wimbledon-Finale 2005, eines der besten Finals bei einem Grand-Slam-Turnier, wohl in den Nullerjahren beziehungsweise in diesem neuen Jahrtausend.
Ja, ich glaube, da braucht man nicht groß rumreden. Es war ein Match, was fast ein bisschen behäblich oder ja nicht mit großen Fanfaren losging. Natürlich, es stand viel auf dem Spiel. Lindsay Davenport hatte seit gut 4 Jahren kein Grand-Slam-Turnier mehr gewonnen. Auch bei Venus Williams war schon einige Zeit her. Für beide erschien es so ein bisschen wie die letzte Chance, nochmal ein ganz großes Turnier zu gewinnen. Das hat sich dann zwar nicht unbedingt als wahr herausgestellt im Fall von Venus Williams, aber eben, das Match war groß, war aufgeladen. Aber Lindsay Davenport hatte das Head-to-Head vorher doch recht dominiert in den vergangenen Jahren und kommt dann auch hierhin, zieht ziemlich klar davon in diesem Match, einfach weil sie die bessere Aufschlägerin ist, weil sie von der Grundlinie besser ist. Und es sieht alles so aus, bis sie dann aufs Match serviert im 2. Satz. Und dann dreht Venus Williams das um, spielt einen fantastischen Tiebreak. Und dann der 3. Satz ist wirklich ganz großes Spektakel gewesen, dass Venus Williams dann für sich entscheidet. Und das war sehr hochklassiges Tennis, das war hochspannend, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und was so ein bisschen bleibt, und das ist vielleicht auch ein Bild, was viele kennen, die selbst nicht mehr das Finale erinnern können. Das ist Venus Williams, nachdem sie dann gewinnt und ans Netz geht und Lindsay Davenport die Hand gibt, springt sie nach oben und zieht dabei dann eben die Beine immer wie in so eine Hocke hoch und die Arme nach oben, die Beine sind auf Hüfthöhe, sie springt hoch und das Bild ist so eins der ganz ikonischen Wimbledon-Bilder und das ist eben nach diesem Match entstanden und das ist ein Match, was in Erinnerung bleiben wird, was man auch, glaube ich, sehr locker noch abrufen kann als eines, wie du sagtest, der besten dieses Jahrhunderts. Aber ich glaube, du hattest eben abseits davon noch ein anderes Match. Ich bin gespannt, ob es eins der Filderstadt-Finals ist oder was dir so in Erinnerung geblieben ist.
Nee, es war auch ein Wimbledon-Finale. Es war nämlich das von 1999. Lindsay Davenport besiegte damals Steffi Graf, die als frisch gebackene French Open-Siegerin nach Wimbledon gekommen war, damals schon 30 Jahre alt. Und Lindsay Davenport hat de facto Steffi Grafs Karriere beendet mit dem Finalsieg. Mit 6:4 und 7:5 hatte sie damals das Finale gewonnen. Steffi Graf hat danach nur noch ein einziges Match bestritten in San Diego gegen Amy Frazier und hat das verloren. Aber das war der letzte große Auftritt von Steffi Graf und den hat Lindsay Davenport damals zunichte gemacht, nachdem Graf das Finale erreicht hatte. Und für Davenport war es damals so ein bisschen ja der Auftakt zu diesen Jahren, was du eben gesagt hast, ist zwischen 99, 98 und 2001 gehörte sie zu den besten Spielerinnen der Welt und dort hatte sie Wimbledon gewonnen und es war so ein bisschen zwangsläufig, dass Lindsay Davenport Wimbledon gewinnen musste. Sie war groß, sie hatte einen fantastischen Aufschlag, sie hatte gute Grundschläge, sie hat sich für ihre Größe dann ja auch relativ gut bewegt. Es war fast zwangsläufig, dass sie Wimbledon gewinnen musste und sie, wie gesagt, hat de facto Steffi Grafs Karriere beendet.
Ja, das würde ich dir zustimmen. Es ist natürlich ein anderes Match zu erinnern. Ich habe mir auch die Höhepunkte angeschaut. Ich habe Artikel so ein bisschen um das Match rum gelesen. Und für Davenport war es wahrscheinlich wirklich der ganz große Durchbruch. Natürlich, sie hatte vorher schon die US Open gewonnen gegen Martina Hingis. Aber Wimbledon, zumindest zu der damaligen Zeit, war sicherlich nochmal einen Schritt höher. Gerade eben für eine Spielerin, die sich besonders wohl fühlt auf den schnellen Courts. Und das ist ein bisschen angesprochen, wie hat Lindsay Davenport gespielt. Sie ist so ein bisschen durch diese Schule von Robert Lansdorp gegangen, diesem berühmten amerikanischen Coach, der zum Beispiel auch bei Maria Sharapova und Pete Sampras seine Finger drin hatte. Und da habe ich dann eben auch nochmal ein bisschen rumgelesen und da fiel mir dann eben auch nochmal diese Geschichte ein, 20 at the Baseline. Das ist ein bisschen das berühmte Trainingskonzept von Robert Lansdorp, wo er seine Spieler und Spielerinnen eben innerhalb der Grundlinie stehen lässt und dann müssen die schauen, dass sie eben die nächsten 20 Grundschläge im Court unterbringen. Aber er spielt ihnen die Bälle natürlich nicht einfach nur direkt in den Schläger, sondern überall hin. Und wenn sie die 20 nicht reinbekommen, müssen sie wieder anfangen. Und die Trainingseinheit ist erst vorbei, wenn die 20 Schläge im Court landen. Und dabei, glaube ich, war er nicht immer gerade zuckersüß im Umgang. Und trotzdem ist er eben mit dieser Art einer der absolut prägenden Coaches geworden, hat eben auch Lindsay Davenport sehr beeinflusst bei ihrem Aufwachsen in Kalifornien und hat so ein bisschen die Grundlage dafür gelegt, dass sie dann eben eine dominante Spielerin von der Grundlinie wurde. Die Vorhand, eine der besten Vorhände, die wir wahrscheinlich gesehen haben im Tennis. Die Rückhand war auch eine gute, war eine stabile. Da, wenn man ihr zuschaut, kann man fast denken, sie ist eine Cricket-Spielerin in der Art, wie sie die quasi immer rumgedreht hat. Der Aufschlag war sehr gut platziert und sie hat sich gut bewegt für ihre Größe und trotzdem ist sie da natürlich so ein bisschen abgefallen gegen die anderen Top-Spielerinnen. Nicht so agil gewesen, nicht so gute Beinarbeit gehabt, nicht mal so fit gewesen wie andere Spielerinnen. So ist sie häufiger in größeren Matches nach hinten ein bisschen abgefallen, aber diese Grundschläge, diese Vorhand, das wird bleiben.
Und was wir sagen können, sie hatte eine sehr lang andauernde Karriere. Lindsay Davenport ist 1991 auf die Tour gekommen mit 15. Damals hatte sie ihr erstes Match bestritten gegen Sandrine Testud, hatte damals in 3 Sätzen gewonnen in Schenectady, hatte dann eher wenig Erfolg. Der erste große Erfolg, den sie hatte, war 1993 bei den Australian Open, als sie sich durch die Quali durchgekämpft hatte und dann auch in die dritte Runde gekommen ist. Dort hatte sie gegen Mary Pierce verloren, hatte dann danach das Viertelfinale bei dem Turnier in Indian Wells 1993 erreicht, hatte dort gegen Mary Jo Fernandes verloren und ihren ersten Turniersieg hat sie bei den European Open 1993 geholt. Damals gegen Nicole Bradke aus Australien hatte sie im Finale gewonnen in 3 Sätzen, nachdem sie vorher unter anderem Helena Suková und die älteren deutschen Tennisfans werden sich erinnern, Sabine Hack unter anderem besiegt hatte. 1993 ging so ein bisschen die Karriere los, aber wir können sagen, sie hat so abseits der Top 20, Top 30 so ein bisschen gespielt, bis dann 1994, 1995 der erste Einzug in die Top 10 war. Bis dahin, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch als ich mir das jetzt nochmal angeschaut habe mit ihrer Karriere, ich hatte so das Gefühl, bis 94, 95 hat man sie nicht so richtig ernst genommen.
Das war ein gemächlicher Start in die Karriere. Und natürlich müssen wir hier einordnen, für heutige Standards war sie verdammt jung damals. Das war so die 15, 16, 17, 18er Alter. Aber die damalige Zeit waren das natürlich so ein bisschen, wo viele Spielerinnen schon sehr schnell nach oben geschossen sind. Nicht nur eine Martina Hingis, auch ganz viele andere. Und da musste man eher so ein bisschen nach Rosinen suchen in den ersten Jahren. Ebenso dieses Einziehen dann in die dritte Runde von Wimbledon. Damals 1993 hat sie übrigens unter anderem Barbara Rittner besiegt, dann einen Top-10-Sieg gegen Gabriela Sabatini in Amelia Island. Und trotzdem war das wirklich eben so ein bisschen, ja, gemächlich ist vielleicht das Wort. Und dann hat sie aber wirklich aufgedreht und hat von 94 bis 97 eine konstante, eine sehr gute Phase gehabt, wo sie wirklich einfach eine richtig solide Top-10-Spielerin war, wo sie das Problem hatte, was ich am Anfang schon mal aufgegriffen habe, dass sie nicht immer gegen die großen Gegnerin die großen Matches gewonnen hat, aber dass sie sehr weit gekommen ist und dass sie einfach unglaublich viele Matches gewonnen hat. Und wenn etwas von ihrer Karriere bleiben wird, dann trotz diesem eher gemächlichen Start hat sie es geschafft, sehr, sehr viele Matches für sich zu entscheiden. Und das war auch der Hauptgrund, warum sie dann A, so lange in den Top 10 war und B, natürlich so lange auch in der Weltranglistenspitze stand.
94 hatte sie ein ganz großes Match in Wimbledon, quasi ihr erstes richtig großes Match in Wimbledon, als sie gegen die spätere Siegerin Conchita Martinez nur ganz knapp in drei Sätzen verloren hatte. Vorher hatte sie Gabriela Sabatini im Achtelfinale besiegt, auch Barbara Rittner in der dritten Runde. Barbara Rittner, die ja mal Wimbledon bei den Juniorinnen gewonnen hatte. Und Conchita Martinez hat damals ihren einzigen Grand-Slam-Titel in Wimbledon geholt und wäre beinahe im Viertelfinale an Lindsay Davenport gescheitert. Das war so ein bisschen ja der Durchbruch, der in die Top Ten. Sie hatte die Top Ten vorher schon erreicht, auch als sie die European Open 94 nochmal gewonnen hatte. Aber der komplette Durchbruch, der war wohl Wimbledon 1994.
Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was wir festhalten können. Sie ist in vielen großen Matches involviert gewesen. Sie hat auch Anfang ihrer Karriere immer wieder gegen Arantxa Sánchez Vicario gespielt, gegen die sie dann ja auch durchaus ein wichtiges Match im Jahr 1996 im Olympia-Finale hatte. Und generell, wenn man sich so ein bisschen anschaut, eben zum Beispiel diese Matches gegen Top-10-Spielerinnen, da tauchen ganz viele Namen auf, die man eben auch heute noch kennt. Das sind dann eben Serena und Venus Williams, das ist Jennifer Capriati, das ist Martina Hingis, gegen die es eben auch sehr viele Matches gab. Dann später auch noch andere Namen, Justine Henin, Kim Clijsters. Also sie war immer in diesen großen Matches drin. Sie hat sie nicht immer gewonnen, aber sie war eine der präsenten Figuren im Tennis.
Ende 1994 feierte sie dann ihren ersten richtig großen Erfolg, als sie das Finale der damals noch Virginia Slims Championships heißenden WTA Championships erreicht hatte. Nachdem sie Mary Pierce, Jana Novotna und Anke Huber besiegt hatte, unterlag sie erst im Finale gegen Gabriela Sabatini im damals einzigen Best-of-Five-Match des Jahres, was damals noch im Finale dieser WTA Championships ausgetragen worden war, hatte sie gegen Gabriela Sabatini in kleinen drei Sätzen dann verloren. Das nächste Turnier 1995 ging gleich wieder los mit einer Viertelfinalniederlage bei den Australian Open gegen Conchita Martinez. Und das Jahr 1995 war so dieses Konsolidierungsjahr. Sie hielt sich in den Top Ten quasi durchgehend, bis sie dann Anfang des Jahres 1996 aus dem Top Ten wieder rausfiel. Aber dann wurden die Ergebnisse wieder besser und sie hatte sich sehr konstant in diesen Top 10, Top 15 gehalten. Das war über wirklich mehrere Jahre, dass sie quasi ihren Platz zwischen Platz 10 und Platz 15 quasi betoniert hatte.
Ja, und das haben wir natürlich, wir haben jetzt eben über einige Spieler und Spielerinnen schon gesprochen, immer wieder gesehen. Irgendwann kam der recht schnelle Durchbruch, bei ihr hat es eben ein bisschen gedauert, aber irgendwann kam er und dann wurde nach oben geschossen und dann wurde eben alles erstmal ein bisschen konsolidiert, dann wurde so ein bisschen geschaut und dann entweder wurde sich graduell nochmal nach oben gearbeitet oder aber zumindest, wie zum Beispiel bei dem David Nalbandian, wurde die Top-10-Position über einige Jahre gehalten. Und das scheint so ein bisschen wirklich das Muster zu sein von denen, die es nach oben schaffen, dass sie dann eben auch nicht nach hinten wegfallen, wenn es auf einmal darum geht, die Position, die Punkte, Turniere zu verteidigen, sondern dass dann einfach eine gewisse Konstanz eintritt. Und wenn die Konstanz da ist, dann ergeben sich natürlich Chancen. Und so ist es bei Lindsay Davenport gewesen. Sie hat sich unglaublich viele Chancen erspielt. Spielt in diesen Jahren, hat noch nicht unbedingt viele große Titel abseits des Olympiatitels 1996 gewonnen, aber einfach durch diese hohe Anzahl an Match-Siegen hat sie es geschafft, sich eben diese Möglichkeiten zu kreieren und sie dann später eben auch zu nutzen.
Wie gesagt, 1996 war dann so das Durchbruchsjahr, beziehungsweise das Jahr, wo sie dann ihren ihren ersten richtig, richtig großen Titel geholt hat. Sie hatte vorher bei den French Open 96 wieder gegen Conchita Martinez verloren, bei den French Open auch wieder im Viertelfinale. Und dann reiste sie zum Turnier nach Atlanta, zu den Olympischen Spielen 1996, den Coca-Cola Olympischen Spielen, und konnte da fast ohne Satzverlust das Turnier gewinnen. Gegen Ann Kramer aus Luxemburg, gegen Naoko Sawamatsu aus Japan, gegen Anke Huber aus Deutschland, gegen Eva Maioli, gegen Mary Jo Fernandes und im Finale dann gegen Arantxa Sanchez-Vicario. Und sie verlor nur diesen einen Satz gegen Anke Huber und gewann dann dieses Finale. Und es war so, ja, es war so das Ankommen auf der ganz großen Bühne, weil Atlanta 96 war ja auch in den USA ein großes Ereignis. Und dann hat einer der Iren hat dann gewonnen, und das war Lindsay Davenport, und sie hat das auf sehr eindrucksvolle Art und Weise damals gemacht.
Ja, und damals hatte man ja dann auch das Gefühl, dass Olympia langsam im Stellenwert steigt. Es war ja nun nicht so, dass das jetzt 88 und 92 schon das größte Turnier des Jahres war, sondern das ist so langsam in seine Rolle hineingewachsen, einfach weil Tennis so lange bei den Olympischen Spielen nicht stattgefunden hat. Aber 96 dann auch durch die Medienmaschinerie, die dahinter stand, und eben durch die Siege von Lindsay Davenport und Andre Agassi, habe ich das Gefühl, dass nochmal so einen größeren Schritt gegeben hat. Und sie ist dann eben Teil dieses Schrittes gewesen. Und damals hat man sie eben schon wahrgenommen als eine der großen Namen. Und damals waren die Williams-Schwestern noch nicht so präsent, und es war klar, Lindsay Davenport würde schon ein Teil der Tennis-Zukunft sein und ist da dann so ein bisschen in das Präsens endgültig reingesprungen. Und eben, es ist ein bisschen müßig zu diskutieren, wie wertig ist ein Olympiatitel. Für sie war er sehr wertig, wenn man sich's anschaut, und ich denke, er gehört auch zu den wichtigeren Sachen, die sie in ihrer Karriere erreicht hat, und wir können feststellen, es war der wahrscheinlich entscheidende Schritt, um dann noch mit einem weiteren Jahr Anlauf endgültig in die absolute Weltranglistenspitze vorzustoßen.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Ein weiteres Jahr Anlauf hieß allerdings auch, dass Lindsay Davenport etwas selber an sich änderte. Sie nahm sehr viel ab, sie sorgte sehr dafür, dass ihre Fitness zunahm, beziehungsweise dass das Gewicht abnahm. Denn Mitte der 90er war Lindsay Davenport dann auch, ja, ich sag jetzt mal, Gegenstand einer verschärften Diskussion, die damals dann auch vom Herrentennis geführt worden ist, dass sich Herren sehr abfällig geäußert hatten über Damentennis insgesamt. Ich kann mich erinnern, aus den 80ern, Helen Kelechi aus Kanada hatte hatte zwischendurch auch damit zu kämpfen, mit solchen Beleidigungen, mit solchen abfälligen Äußerungen von Spielern, von Herrenspielern. Und auch Lindsay Davenport war dann Opfer solch einer, ich sag jetzt mal, Kampagne von Herrentennis, die dann gesagt haben, ja, Damentennis ist nichts wert, Damentennis, da spielen nur dicke Frauen etc. Und Lindsay Davenport stand so ein bisschen im Zentrum davon, weil sie dann ja auch, sie war sehr groß, 1,89, beziehungsweise sie ist sehr groß, 1,89, sie hatte nicht diese Fitness wie zum Beispiel Steffi Graf damals, und sie war so ein bisschen der Hauptkritikpunkt damals des Herrentennis. Und da war sie erstens eine sehr, eine erbitterte Gegnerin und hat dem dann auch Kontra gegeben, hat dann aber auch selber dafür gesorgt, dass sie diesen Diskussionen beziehungsweise diesen Vorwürfen etwas den Wind aus den Segeln nahm.
Ja, ich meine, wir müssen nicht drüber sprechen, wie müßig diese Debatte ist und wie sie in viele antifeministische Wahrnehmungen der Welt hineinpasst. Denn diese Verkörperlichung oder Antiverkörperlichung, die sehen wir natürlich primär bei Spielerinnen. Das ist ja heute noch so. Wir müssen nur auf die Debatte um Elina Svitolina letztes Jahr gucken und deren Gewichtsverlust. Also das ist etwas, was wir über die Geschichte immer wieder gesehen haben und über das wir langsam hoffentlich etwas hinauswachsen, auch wenn dort noch viel zu tun ist. Aber du hast es angesprochen, es war etwas, was sehr präsent war und was auch erstaunlich offen teilweise von Herrenspielern kam, aber eben auch aus den begleitenden Medien etc. Für sie war ihr Körpergewicht vermutlich schon ein Hindernis, um zur absoluten Spitze durchzudringen. Wir müssen eben sagen, sie war ein gutes Stück größer als viele andere Spielerinnen. Sie hatte jetzt nicht eine absolut leichte Statur, wie zum Beispiel eine Maria Sharapova, sondern sie sah einfach aus, wie viele Menschen aussehen, die ein bisschen größer sind, inklusive wir beide. Und von daher hat sie da hart dran gearbeitet und hat damit dann so ein bisschen den Grundstock gelegt, um wirklich ja, ihre Vorhand und ihren Aufschlag vollkommen zur Geltung bringen zu können, indem sie eben wirklich die Grundlagen gelegt hat. Und das ist etwas, was wir aus dem Tennis kennen. Wie hat Angelique Kerber damals den Durchbruch zum Grand-Slam-Titel geschafft? Indem sie wirklich absolute Fitness erreicht hat, indem sie sich stets auf ihren Körper verlassen konnte, indem sie sich stets konzentrieren konnte, einfach weil sie eben absolute Fitness war. Also das ist nicht etwas, was sie auszeichnet. Ähnliches wissen wir, das berühmte Regiment von Roger Federer, der eben auch immer bei seiner absoluten Fitness sein muss, um seine großen Titel zu gewinnen. Und Ähnliches ist hier passiert, eben mit einer ja, sehr unappetitlichen Debatte außenrum.
1997 hatte sie richtig gute Erfolge gefeiert. Oklahoma hatte sie damals gewonnen, Indian Wells hatte sie gewonnen im Finale damals gegen Irina Spierler, die auch damals auf dem Höhepunkt ihres Könnens war, hatte dann bei den French Open das Achtelfinale erreicht, dort damals gegen Iva Majoli verloren. In Wimbledon hatte sie in der zweiten Runde relativ überraschend verloren gegen Denisa Shlatkova, hatte die US Open das Halbfinale erreicht, gegen Martina Hingis verloren, hatte dann in Zürich und in Chicago und in Philadelphia alle drei Turniere gewonnen, beziehungsweise das Finale erreicht, beim dritten Turnier gegen Martina Hingis verloren. Und 98 ging es dann los. Sie hat insgesamt drei Titel gewonnen, brauchte da dementsprechend aber richtig Anlauf. Bei den Australian Open verlor sie nochmal gegen Conchita Martinez. Das werde ich gleich nochmal das Head-to-Head dann nochmal aufrufen zwischen Conchita Martinez und Lindsay Davenport. Aber dann ging es los. Indian Wells hatte sie das Finale gegen Martina Hingis verloren. 98 war, wir können es sagen, der Durchbruch auch mit ihrem quasi besten Ergebnis bei den French Open, als sie das Halbfinale erreicht hatte.
Ja, und sie ist ja eigentlich auch eine Spielerin, die durchaus auf dem Sand erfolgreich sein sollte. Wir wissen, Sand ist nicht unbedingt nur die Spezialität von jenen, die hinten alles ausgraben können, sondern auch von denen, die hart und platziert Tennisschläge im Court unterbringen können. Und dazu gehört sie durchaus. Aber dass der Durchbruch oder endgültige Durchbruch dann eben nachher auf einem schnellen Belag kam, ist keine Überraschung. Dass er dann auch bei den US Open kam, ist keine Überraschung, was wir über ihre Karriere sehen. Und was bei ihr sehr beeindruckend ist, sind diese Siegesserien, die sie immer wieder hingelegt hat bei den US-Turnieren. Und hier war es so gewesen, sie kam eben nach dieser Wimbledon-Niederlage gegen Tosia im Viertelfinale in die USA. Sie gewann in Stanford, sie gewann in San Diego, beides damals große Turniere. Sie gewann in Los Angeles, sie verlor das Halbfinale von New Haven gegen Steffi Graf und ging dann aber hin und gewann die US Open auf durchaus sehr dominante Art und Weise. Und zwar ohne Satzverlust, im Halbfinale gegen Venus Williams gewonnen, im Finale gegen Martina Hingis gewonnen. Das ist eine der besseren Läufe, die wir im Tennis gesehen haben, und hat so ein bisschen zementiert, was dann auch passieren sollte in den nächsten Jahren, nämlich häufig eine Dominanz auf den schnelleren US-Hardcourts.
Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, die Bilanz zwischen Conchita Martinez und Lindsay Davenport ist 9-8 für Conchita Martinez ausgegangen, allerdings führte sie mit 6-1 zu dem Zeitpunkt schon, also bis Ende der 90er hatte Conchita Martinez quasi jedes Duell gewonnen. Der große, große, endgültige Durchbruch, beziehungsweise das größte Turnier, was sie gewonnen hatte zu dem Zeitpunkt, das waren die US Open 1998. Gegen Catalina Cristea in der ersten Runde, dann Laurie McNeil, Virginia Ruano Pasquale, Nathalie Tauziat, Amanda Couture, Venus Williams und Martina Hingis im Finale. Konnte sie drei Top-10-Spielerinnen besiegen und konnte sie am Ende einen absolut ungefährdeten US Open-Sieg einfahren, weil sie in diesem gesamten Turnier nur ein einziges Mal einen Satz mit knapper als 6-4 gewonnen hatte, nämlich im zweiten Satz des Finals gegen Martina Hingis mit 7-5. Pure Dominanz damals von Lindsay Davenport 98 bei den US Open.
Ja, und eben wirklich eine Spielerin, der die schnellen Hardcourts perfekt entgegenkommen. Und die US Open waren damals noch recht schnell, nicht so wie heute, wo durchaus so nicht immer ganz klar ist. Wie ist die Beschaffenheit des Platzes? Also wie hoch springt der Ball ab? Wie schnell ist alles? Das war damals noch etwas konstanter in der Beschaffenheit und das kam ihrem Spiel eben wirklich perfekt entgegen. Und wenn man sich eben die Highlights anschaut, dann sieht man die Dominanz über den Aufschlag, der einfach wirklich gut und vor allem gut platziert war und dann diese Vorhand, mit der sie alles weggeräumt hat. Und das war eben etwas, was wir dann ja auch später in ihrer Karriere sehen sollten. Und wenn wir nochmal die Frage aufgreifen vom Anfang der Sendung, hätte sie mehr gewinnen sollen, dann hätte sie wahrscheinlich auf den US-Hardcourts noch mehr gewinnen können oder gewinnen sollen, einfach weil sie so dominant war in dieser Zeit immer um die US Open jedes Jahr herum.
1998, wie gesagt, holte sie ihren ersten Grand Slam. 1999 gewann sie den zweiten Grand Slam, nachdem sie bei den Australian Open das Halbfinale verloren hatte gegen Amélie Mauresmo, die hinterher dann im Finale gegen Martina Hingis unterlag, konnte sie bei den French Open das Viertelfinale erreichen. Dort verlor sie in drei knappen Sätzen gegen Steffi Graf und holte sich dann die Revanche im Finale von Wimbledon 99. Ich habe es eben schon angesprochen. Auch dort eine sehr, sehr dominante Lindsay Davenport. Auch hier hatte sie keinen einzigen Satz abgegeben. Hier musste sie nur ein einziges Mal in den Tiebreak. Gegen Barbara Schett im Achtelfinale hatte sie den ersten Satz 7-6 gewonnen. Gegen Steffi Graf gewann sie den zweiten Satz mit 7-5. Ansonsten alles deutlich klarer. Unter anderem damals im Halbfinale gegen Alexandra Stevenson, die damals so, ja, wie Kai aus der Kiste gekommen war, danach auch nie wieder ein großes Ergebnis hatte, aber bei diesem Turnier so großartig aufgespielt hatte. 99 Wimbledon, 98 US Open. Man möchte sich fragen, welcher von diesen beiden Turniersiegen war dominanter. Man tendiert zu einem US Open 98, aber Wimbledon 99 bleibt auch unvergessen.
Ja, 98 einfach, weil es so eingebettet war in diese gerade schon vorgelesene starke Serie an Turnieren, die sie damals gewonnen hat. Und trotzdem, für sie wird Wimbledon 99 wahrscheinlich noch etwas wertiger am Ende sein, einfach weil es Wimbledon ist und weil sie eben im Finale Steffi Graf besiegt hat, die natürlich damals wirklich schon fast am Sonnenuntergang vorbeigeritten war, aber trotzdem immer noch Steffi Graf war. Und das Finale von damals lässt sich gut anschauen. Ja, gibt es auch durchaus einige Höhepunkte zu finden auf Wimbledon. Also wer ein paar freie Minuten hat, nochmal Steffi Graf spielen sehen will, der schaue sich das an. Das war wirklich eine unterhaltsame Geschichte. Und man sieht zum Beispiel auch einfach so einen gewissen Übergang von Zeiten. Steffi Graf, die noch recht häufig ans Netz kommt, Davenport, die vor allem von der Grundlinie dominiert. Das ist ein durchaus vorhandener Kontrast. Darüber haben wir schon häufiger bei unseren Spielerporträts gesprochen, wie eben dieser Übergang stattfindet Ende der 90er Jahre, auch hin von Spielern und Spielerinnen, die so gut und dominant am Netz waren, hin zu jenen, die dann später von der Grundlinie dominieren sollten. Und Davenport war dann doch eher eine für die Grundlinie, die trotz vieler Doppeltitel, müssen wir erwähnen, da hat sie durchaus einiges erreicht in ihrer Karriere, dann doch eher eine Grundlinienspielerin geblieben ist.
1999 gelang ihr auch ein Novum. Beim Turnier in Tokio hatte sie ein Spiel gegen Anna Smashnova damals aus Israel, wo sie es geschafft hat, nicht einen einzigen Punkt bei eigenem Aufschlag abzugeben. Also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Dominanz von Lindsay Davenport bei eigenem Aufschlag, die war herausragend. Und 1999, wie gesagt, gewann sie Wimbledon, US Open, hatte sie das Halbfinale gegen Serena Williams verloren. Das war damals ihr erstes Match gegeneinander. Nein, sie haben vorher schon dreimal gegeneinander gespielt, aber Serena Williams damals das erste Mal so richtig auf der großen Bühne, hatte damals gegen Davenport gewonnen. 2000 gab es dann die Australian Open. Und wir können jetzt nochmal bilanzieren. Lindsay Davenport hat drei Grand Slams gewonnen. Bei diesen Grand Slams hat sie keinen einzigen Satz abgegeben. Denn auch bei den Australian Open 2000 verlor sie keinen Satz. Unter anderem im Achtelfinale damals gegen Anna Kournikova, im Halbfinale gegen Jennifer Capriati und im Finale gegen Martina Hingis. Wenn sie Grand Slams gewonnen hat, dann auf dominanteste Art und Weise.
Sie ist dann natürlich immer eine, wenn es klickt, dann klickt's einfach, weil wenn das Vertrauen da ist in diese Grundlinienschläge, und ich hatte am Anfang diese Trainingsmethode gesprochen, dieses 20 at the baseline, die Idee dahinter ist ja eben auch einfach, dass Automatismen entstehen, die sich dann in den engsten Momenten auch ganz locker abrufen lassen, weil einfach nicht mehr nachgedacht werden muss, sondern nur noch der Automatismus abgerufen werden muss. Und das war dann hier der Fall. Das war dann so ein bisschen, dass wenn es klickt, dann kann sie das halt auch einfach sehr locker durchziehen. Und dann hilft natürlich auch ein Aufschlag. Das wissen wir. Wer gut aufschlagen kann, der kann eben auch Matches ziemlich schnell gewinnen, ziemlich gut dominieren. Und das war bei ihr ja absolut der Fall.
2000 war dann allerdings auch ihr letzter Grand Slam-Erfolg, den sie hatte. Danach begann eine Rivalität mit einer Spielerin, die nicht Serena Williams heißt, sondern die Venus Williams heißt, die sie über die nächsten Jahre verfolgt hat. Die beiden hatten schon vor 2000 ein paar Mal das Vergnügen. Sie haben insgesamt 27 Mal gegeneinander gespielt, 15 Mal davon in einem Finale. Venus Williams und Lindsay Davenport haben sich immer wieder in einem Finale gegenübergestanden und ganz, ganz häufig war Venus Williams die Siegerin in den Turnieren bzw. in den Finals. Venus Williams gegen Lindsay Davenport, die große Rivalität Anfang der Nullerjahre, was heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. 14-13 heißt am Ende die Bilanz für Lindsay Davenport, aber Venus Williams und sie haben sich ganz häufig ganz spät in den Turnieren getroffen.
Und es war eben nicht nur das Wimbledon-Finale 2005, was Spaß gemacht hat, sondern auch andere Matches. Beide nicht komplett unähnlich als Spielerin, dahingehend, dass sie einen harten, flachen Ball geschlagen haben, aber dann das natürlich doch durchaus unterschiedlich aufgezogen haben. Wenn man diese Matches sieht, dann sieht man wirklich, wie athletisch Venus Williams gewesen ist, wie sie ihre langen Arme, ihre langen Beine wirklich auch genutzt hat, für ihre Art Tennis zu spielen. Und dann eben in Davenport, die ja fast wie so ein Robin Söderling ein paar Jahre später wirklich einfach dominieren konnte mit harten, präzisen Schlägen. Und dann Venus, die eben ihre ganz eigene Form von athletischem Tennis dagegen stellte. Und das hat Spaß gemacht. Eben nicht nur im Wimbledon-Finale, sondern auch in den anderen Finals. Und klar, das sind dann so ein bisschen Matches, sagen wir zwei, drei dieser Sachen kippen in Richtung von Davenport. Und schauen wir unter Umständen nochmal anders auf ihre Karriere und anders auf die Karriere von Venus Williams. Der Unterschied hier ist gar nicht so groß, wie es jetzt die Anzahl von Grand Slams erscheinen lassen mag.
2000 gab es nämlich Wimbledon das Finale. Das hatte Venus Williams in zwei Sätzen gewonnen. Dann auch noch das US Open Finale. Auch das hatte Venus Williams in zwei Sätzen gewonnen. Also Lindsay Davenport hätte durchaus auch 5 oder 6 oder 7 Grand Slams holen können, aber Venus Williams war dann zu manchen Zeitpunkten dann davor. Sie war zu diesem Zeitpunkt immer die Platznummer Platz 2, Platz 3 in der Weltrangliste. 2002 ging es so ein bisschen rückwärts, da hatte sie unter anderem dann auch eine längere Verletzung zu überstehen. Ende 2001, musste sie eine Verletzungspause einbeziehen, die sie dann bis Juli 2002 dann außen vor ließ. Sie verlor dann so ein bisschen ihren Top-5-Status, musste sich dann wieder rankämpfen und kam dann aber auch wieder zurück. Es dauerte ein wenig, aber diese Jahre zwischen 2001 und 2003, so ab Ende 2001 bis Mitte 2003, die waren sehr ruhig um Lindsay Davenport.
Ja, es war primär eine Knieverletzung gewesen, die sie damals aus dem Tennis rausgenommen hat. Wahrscheinlich auch einfach so eine gewisse Abnutzungserscheinung, die vielen passieren, die über Jahre eben an der Spitze stehen. Und es war dann eben auch eine neue Karrierephase, die begann. Wir hatten am Anfang der Sendung gesagt, sie hatte diese 3, 4 dominanten Jahre zwischendrin, wo sie eben auch so gut aussah gegen Top-10-Spielerinnen. Und das war eingeklammert von eben eher in Anführungszeichen durchschnittlichen Leistungen gegen Top-10-Spielerinnen. Und da ist sie dann gerade eben bei den allergrößten Turnieren so ein bisschen nicht unbedingt ins zweite Glied zurückgetreten, aber schon dahingehend, dass sie eben nicht mehr in der Lage war, die allergrößten Namen konstant zu schlagen, was eben zwischendrin der Fall gewesen war. Und was den dritten Teil oder die dritte Phase ihrer Karriere sehr prägt, sind wirklich Niederlagen in Matches, die sie wahrscheinlich schon hätte gewinnen müssen. Denn wir haben über das Wimbledon-Finale gesprochen. Es waren auch noch einige andere Matches dabei, die sie fast unbedingt für sich hätte entscheiden müssen. Und wo sie sich unter Umständen am meisten drüber ärgern wird, ist eben diese Phase vom Sommer 2004 bis zum Sommer 2005, wo sie eine Niederlage im Halbfinale von Wimbledon damals 2004 gegen Maria Sharapova hatte. Ein Match, was sie wahrscheinlich hätte gewinnen müssen, vielleicht auf eine Regenpause ein bisschen behindert. Dann war sie so dominant wieder im Sommer 2004, verliert dann im Halbfinale auch aufgrund einer Verletzung ein enttäuschendes Match gegen Svetlana Kuznetsova, verliert dann trotz Satzführung das Australian Open Finale 2005 gegen Serena Williams. Und dasselbe passiert ihr dann nochmal gegen Venus Williams im Wimbledon 2005. Also da hat sie dann so ein bisschen auch eingebüßt von ihrem Nimbus als eine, die eben durch solche Matches einfach durchmarschieren konnte.
Du hast es gerade angesprochen, Mitte 2004 hatte sie eine Phase, wo sie 6 Wochen lang gar kein Match verloren hat. Stanford, Los Angeles, San Diego und Cincinnati hintereinander gewonnen, bis sie dann im Halbfinale der US Open gegen Svetlana Kuznetsova unterlegen war. Dann auch leicht angeschlagen in diesem Halbfinale, hat sie hinterher dann auch nochmal gesagt, das ist ein Match, was ich hätte gewinnen müssen. Hatte sie den ersten Satz noch mit 6-1 gewonnen, dann in den nächsten beiden Sätzen mit 2-6 und 4-6 verloren. Aber du sagst es, diese Spiele, die sie eigentlich hätte gewinnen müssen, beziehungsweise wo sie auf einem guten Weg war. Australian Open 2005 verlor sie gegen Serena Williams im Finale. Indian Wells Finale verlor sie gegen Kim Clijsters. Da kamen Kim Clijsters, Justine Henin so langsam auf. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Sie wurde ja dann auch Anfang 2005 beziehungsweise Ende 2004 wurde sie die Nummer 1 der Weltrangliste. Das war eine großartige Zeit für sie. Aber die ganz großen Matches, die hat sie nicht mehr gewonnen. Und das ist etwas vielleicht, was ihr in dieser dritten Phase der Karriere so ein bisschen nachhängt, dass sie konstant fantastisch war, aber keine mehr für die ganz großen Matches war.
und das kennen wir natürlich aus dem Tennis. Es gibt diejenigen, die nicht unbedingt immer die großartigsten Leistungen übers Jahr abrufen können, dann aber bei den Grand Slam Turnieren auf einmal wieder da sind. Und es gibt jene, die dominant sind, aber es nicht unbedingt umsetzen können. Ich meine, wir müssen nur ins Hier und Jetzt schauen. Zu Alexander Zverev und Elina Svitolina. Beides tolle Spieler und beziehungsweise Spielerinnen auf der Tour. Aber dann in den Grand Slams läuft es nicht immer so zusammen, wie sie es wollen. Und auf einem etwas höheren Niveau war das dann eben der Fall bei Lindsay Davenport. Und die Siege gingen ja wirklich sehr leicht von der Hand. Wer damals vielleicht noch jünger war, wird sich sicherlich daran erinnern, wie gut sie immer in der Hallensaison war, wie sie in Filderstadt, in Linz, in Zürich wirklich recht leicht einfach Siege ja aus dem Ärmel schütteln konnte. Aber dann eben bei den Grand Slam Turnieren, wo dann Serena und Venus und Jennifer Capriati wieder in der absoluten Topform waren, da hat sie dann doch mehr Matches weggegeben, als sie es wahrscheinlich ja erhofft hat sowieso, aber als auch sie es hätte machen müssen.
Ende 2006 gab sie bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet zusammen mit ihrem Kind, mit ihrem Mann, kam dann aber oder hatte damals gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, auf die Tour zurückzukommen. 2007 kehrte sie trotzdem auf die Tour zurück. In Bali hatte sie sofort ihr erstes Turnier dann wieder gewonnen, unter anderem gegen Jelena Jankovic damals, gegen Sara Errani, Daniela Handtuchova im Finale. Und da hat man gedacht, wow, das könnte sein, dass sie nochmal wieder zurückkommt. Sie hat dann in Auckland zum Beispiel gewonnen in der Vorbereitung auf die Australian Open, verlor da aber bei den Australian Open 2008 gegen Maria Sharapova, konnte danach weiter gute Erfolge feiern, aber sie war nicht mehr so groß und der Fokus verlagerte sich dann natürlich dann auch auf die Familie, bis sie dann Ende August 2008 bei den US Open ihr letztes Match verlor, damals gegen Marion Bartoli auf der Einzeltour. Sie kam dann nochmal zurück, nachdem sie das zweite Kind geboren war, um im Mixed bzw. Doppel zu spielen. Aber das letzte Match auf Einzelebene bestritt sie 2008 gegen Marion Bartoli in der dritten Runde der US Open. Und es ist so ein bisschen treffend dann ja auch, dass die US Open ihr letztes Turnier gewesen sind, wo sie dann ihre Einzelkarriere dann beendet hat.
Es gab eigentlich noch den Plan, die Australian Open 2009 zu spielen. Sie hatte eben Verletzungen über das ganze Jahr 2008 hinweg. Es waren damals, glaube ich, primär Rückenverletzungen. Es gab noch diese Idee, 2009 zurückzukehren, aber dann kam eben die zweite Schwangerschaft und damit dann auch im Endeffekt das Ende. Sie hat dann noch ein paar Doppelerfolge gehabt, aber auch da nicht mehr den ganz großen Titel gewonnen, ist dann zurückgetreten, ist heute Expertin, Trainerin, Kommentatorin. All solche Sachen, all solche Rollen füllt sie aus, aber eben das Ende wirklich ganz passend in New York bei den US Open einfach. Sie war ja die klassische US-Spielerin, trainiert, aufgewachsen in Kalifornien, stets dominant auf den US-Hardcourts und dass sie dann dort ihr letztes Turnier spielt oder ihr letztes Turnier im Einzel spielt, es ist absolut passend und perfekt für sie.
Absolut. Was bleibt von Lindsay Davenport übrig? Am Ende bleibt von ihr übrig, sie hat knapp 100 Wochen die Weltrangliste angeführt, sie hat 3 Grand-Slam-Titel geholt, sie hatte eine große Karriere, sie hat vielleicht in den ganz entscheidenden Momenten, in vielen entscheidenden Momenten vielleicht nicht den Erfolg gehabt, den sie hätte haben sollen, aber sie ist eine ganz, ganz prägende Spielerin über einen sehr langen Zeitraum gewesen. Wir haben ja zum Beispiel über Dinara Safina schon mal gesprochen, auch hier bei unseren Spielerporträts, wo wir gesagt haben, ja, es war eher eine kurze Zeit. Lindsay Davenport war eine ganze Zeit lang prägend.
Ja, ich denke, um die Frage vom Anfang zu beantworten, hat sie zu wenig erreicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es passt ungefähr zu ihrem Talent, zu den Umständen. Natürlich, 1-2 Matches hätten in ihre Richtung kippen können. Sie hätte vielleicht 5 Grand Slam Turniere gewinnen können. Aber die hohe Anzahl an Turniersiegen im Generellen, die hohe Anzahl an Siegen, die sie im Profi-Tennis geschafft hat, deren 753, auch die Win Percentage, die ja durchaus immer interessant ist, da sieht man einfach, sie hat im Endeffekt fast ihre ganze Karriere immer mehr als 70% der Matches gewonnen. 70% ist schon sehr gut, 80% ist extrem beeindruckend. Da über die Karriere fast rangekommen zu sein, das lässt sie nicht so weit entfernt sein von den Allergrößten, die wir im Tennis gesehen haben. Und es zeigt uns vielleicht auch, Tennis besteht eben nicht nur aus Grand-Slam-Turnieren. Tennis besteht daraus, konstant über die Saison Siege einfahren zu können, viele Turniere zu gewinnen. Wir werden diese Debatte irgendwann in Zukunft mal führen über jemanden wie Caroline Wozniacki. Ist sie jemand, die in diese Tennis Hall of Fame gehört? Ja, da gehört sie hin, einfach weil sie so lange so dominant gewesen ist auf der Tour. Und ähnlich war es bei Lindsay Davenport, die hat 2 Grand-Slam-Turniere mehr als Wozniacki bisher geholt und hat es über einen längeren Zeitraum geschafft und ist nicht ist nicht eine der allergrößten, die wir je im Tennis gesehen haben, aber sicherlich eine der besten in ihrer Ära gewesen.
Lindsay Davenport, das war unser sechstes Spielerporträt, Spielerinnenporträt hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über Rezensionen auf iTunes bzw. Bewertungen auf iTunes. Ansonsten folgt uns auf Twitter @chipandcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipandcharge. Und wenn ihr Vorschläge, Anregungen habt, was wir für Spielerinnen oder Spielerporträts mal mit reinnehmen sollen, wir waren jetzt ganz häufig in unserer Phase so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, dann sagt uns Bescheid, wir fuchsen uns auch in Spieler und Spielerinnen der 80er Jahre rein, beziehungsweise ich muss mich da nicht groß reinfuchsen, das muss eher Philipp machen, aber wir würden dann auch darüber gerne sprechen, beziehungsweise in einem unserer nächsten Zwischenrufe darüber sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.